Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Wie schön, dass es ohne Maulkorb geht. Das macht richtig Spaß. Ich habe 2004 ein Unternehmen gegründet, die Amrix GmbH, mit dem Ziel, eine Technologie zu entwickeln für vertrauliche und freie Kommunikation für alle Internetbenutzer. Das ist eigentlich ein technischer Vortrag. Ich habe den versucht, so einfach zu gestalten, dass ihn quasi auch eine alte Dame mit gut verstehen. Und dafür möchte ich mal einleiten und Informationen, die wir alle so jeden Tag mit uns rumschleppen, mal in Kategorien einleiten. Ich denke, man hat einen kleinen Teil an Informationen, die wirklich öffentlich sind, die man irgendwo bereitstellt und von denen man auch überhaupt gar keine Sorgen hat, dass irgendjemand die zur Kenntnis hat. Es gibt dann noch einen kleinen Teil an Informationen, die geheime Information, die soll wirklich überhaupt niemand wissen. Die vertraut man vielleicht ein paar Tage. Und ich glaube, dass der allergrößte Teil der Informationen, das sind, was ich mal geteilte Informationen genannt habe, das sind nämlich Informationen, von denen ich eigentlich genau wissen möchte, mit wem teile ich die, und dass die auch in guten Händen sind und die halt einfach nicht in falsche Kanäle geraten. Also das ist der Teil, wo ich halt sage, dass der Mensch halt einfach eine gewisse Kontrolle über seine Informationswelt haben sollte. Im Grunde geht es dann um die Frage, wie Informationen, vor allem diese geteilte Information, darum soll es in dem Vortrag gehen, über Telekommunikationsnetze übertragen. Dazu gehe ich mal in die Geschichte. Das Postnetz ist ein Netz, was uns seit ungefähr 500 Jahren begleitet, in verschiedenen Ausprägungen. Und ich glaube, dass wir in diesem paketvermittelten Postnetz eine Menge darüber lernen könnten, was im Internet halt geht und nicht geht. Deshalb mal dieser kurze Ausflug. Die Adressierung im Postnetz. Dazu habe ich halt mal ein Thema ausgepackt, was jetzt in etwa 20 Jahre her ist, nämlich die Umstellung auf die fünfstelligen Postleitzahlen. Dazu eingedampft mal schnell, was in der Wikipedia in etwa steht. 1990 stand die Post vor dem Problem, dass im nun geeinten Deutschland zwei vierstellige Postleitzahlensysteme parallel existierten. Für eine Übergangszeit musste zwischen Ost- und Westdeutschland unterschieden werden. Vor jede Postleitzahl im Osten wurde ein O gesetzt und im Verkehrsgebiet West ein W. Um das aufzuheben, entschied die Post sich für eine radikale Lösung. Ein neues Postleitzahlensystem mit fünfstelligen Zahlen. Es wurden also alle Postleitzahlen geändert. Damit wurden gleichzeitig die Grundlage für automatisierte Briefzentren geschaffen. Den Zustellern konnten von nun an Briefe in nur zwei Sortiergängen zugeführt werden. Als kleine Anekdote, neu und ungewohnt, war die Null als führende Ziffer. Dagegen regten sich vereinzelt Proteste. In einer Null an erster Stelle sah man die Gefahr der Herabwertung eines Ortes. Erstaunlich. Postleitzahlen, die mit einer doppelten Null beginnen, wurden überhaupt nicht vergeben. Damit war jede Assoziation mit dem stillen Örtchen vorgebeugt. Für die Umstellung auf die fünfstelligen Postleitzahlen wurde ein neues Postleitzahlenbuch gedruckt, also richtig Marketing. Das wurde in einer Auflagenhöhe von 34 Millionen Stück an alle deutschen Haushalte verteilt. Welch ein Aufwand. Letztendlich geht es nämlich darum in dem System, und deshalb erzähle ich Ihnen das, dass die Netzteilnehmer die Adressierung verstehen müssen und auch korrekt anwenden, damit das Netzwerk fehlerfrei arbeitet, nämlich die Durchleitung eines Briefes vom Absender zum Empfänger. Wenn man die Telekommunikation mal als ein Haus betrachtet, dann ist die Adressierung quasi das Fundament, weil ohne Adresse kann das Haus nämlich niemand finden. Der zweite Teil des Netzes, auch eminent wichtig, ist die Netzidentität. Im Postnetz ist es so gemacht, dass man halt als Identität seinen Namen nimmt und dieser Identität ist dann halt die Adresse zugeordnet. Diese Zuordnung ermöglicht halt eben den direkten Kontakt und die Adressierung des Systems, das wird durch den Absender und die direkte Zustellung. Die Identität des Absenders ist prüfbar durch die Unterschrift im System oder man hat dazu ein kostenpflichtiges Verfahren geschafft, nämlich das Postident-Verfahren. Damit kann der Absender seine Identität nachweisen. Die Empfängeridentität ist ebenfalls prüfbar mit einem eigenhändigen Einschreiben. Also hier lässt sich im Grunde halt eine komplette Vertraulichkeit herstellen und man kann sagen, der Rohbau der Telekommunikation ist quasi die Netzidentität. Dann gibt es einen dritten wichtigen Bestandteil, die Integrität. Man hat nämlich im Grunde ein Dokument, was man halt herstellt, wo man den Inhalt drin festhält, und die Integrität dieser Urheberschaft, die bestätigt man mit seiner Unterschrift. Der Empfänger kann die Identität und die Integrität halt dieses Dokumentes dann anhand der Augenscheinlichkeit der Unterschrift im Zusammenhang mit dem Inhalt prüfen, dass dann niemand dran rumgefummelt hat. Und die Unterschrift in Verbindung mit dem Stift, da gibt es ja auch eine ISO-Norm mit Dokumentenecht, die sorgt also für die Nicht-Abstreitbarkeit dieses Dokuments. Das ist also ein sehr essentielles Verfahren. Wenn ich das Dach mal nehme, dann würde ich das als Integrität bezeichnen. Die Integrität des Gebäudes ist quasi dadurch geschützt, dass die Umwelteinflüsse ferngehalten werden. Ist halt ein bisschen ferngehalten. Das letzte ist die Vertraulichkeit. Die Vertraulichkeit wird halt quasi in dem Moment hergestellt, wo der Umschlag geschlossen wird mit dem Inhalt. Und dieses Adressieren gibt halt dieser Vertraulichkeit ein Ziel, weil wenn ich über Vertraulichkeit rede, dann muss ich halt auch sagen, mit wem ich diese Vertraulichkeit herstellen will. Und das tue ich halt im Postnetz eben typischerweise mit der Empfängeradresse und dessen Identität. Ja, ich arbeite Postnetz. dieses Vertraulichkeit ist halt ein Grundrecht, was in Artikel 10 Grundgesetz festgehalten ist und über 500 Jahre eben auch gewesen ist. Im Haus ist es quasi die Wärmedämmung, wo wir da gerade über Passivhäuser reden. Die Vertraulichkeit schützt im Grunde das Haus vor ungewollten Verlusten. Wenn ich jetzt den zweiten Teil nehme, das Internet, dann behalten Sie bitte im Hinterkopf, dass das Datenpaket, was ich durchs Internet schiebe, und ohne dieses Datenpaket bekomme ich wirklich überhaupt keine Informationen über das Internet, quasi wie der Brief ist, wie der Brief im Posten. Deshalb passt auch so schön. Man hat diesen IP-Standard 1981 festgelegt. Also der IP-Standard legt quasi fest, wie das Kuvert beschriftet wird, das Datenpaket. Damals hatte jeder im Netz seine eigene IP-Adresse und dieses IP-Paket hatte für Absender und Empfänger eben genau ein Feld, weil es genau eine Adresse gibt. Hier war eben genau das gegeben, dass die Teilnehmergeräte, das Adressierungssystem und die Sortieranlagen im Netz miteinander zusammenarbeiten, weil sie aufeinander abgestimmt waren. Dann geschah was Unerwartetes. Das World Wide Web machte das Internet zu einem unglaublichen Erfolg. Das ging ja 1993 in etwa. Damals geriet man halt in Panik, dass die Verknappung der verfügbaren IP-Adressen halt eben wirklich für Alarm sorgen würde. Was man dann gemacht hat, ist halt, man hat das DHCP-Verfahren eingefügt, und das hat im Wesentlichen dafür gesorgt, dass Computer, die nur temporär im Internet sind, eine zufällige Netzwerkadresse bekommen. Das führt natürlich dazu, dass ich als Absender überhaupt nicht mehr weiß, an welche Adresse ich mein Datenpaket schicken soll. Das war eine ziemlich einschneidende Sache, weil ich nämlich jetzt eine Zweiklassengesellschaft hergestellt habe, wo Server eingerichtet wurde, die halt ständig im Netz waren. Das war im Grunde so der elitäre Kreis, der eine dauerhafte feste IP-Adresse haben durfte. Und dadurch bedingt habe ich eine dreistufige Kommunikation. Zum ersten versende ich an einen Server, im zweiten Schritt wird hier zwischengespeichert, im dritten Schritt wird die Information abgerufen. Und hier nimmt meiner Meinung nach das Elend seinen Lauf. Panik herrscht immer noch. Wir haben zu wenig IP-Adressen. Was man nun gemacht hat, ist, man hat das sogenannte NAT-Verfahren, so sagen wir heute, oder offiziell halt Network Address and Port Translation, festgelegt, das war 1994. Hier ist man halt hergegangen und hat die Idee verwirklicht, einen Internetzugang für viele Computer. Das hat aber was verändert, das hat nämlich als Notlösung die Manipulation der IP-Adressen im IP-Header des IP-Pakets vorgesehen. Mit dem Ergebnis, dass ich jetzt eigentlich eine zusätzliche Adressebene, so nenne ich es, im Internet eingeführt habe. Das ist quasi so, als wenn ich einer Postadresse nur die Hausnummer hinzufüge. Im Umkehrschluss ist es eben so, dass ich die Hausnummer weg, also hier die zweite IP-Adresse, dann weiß mein Beef natürlich überhaupt nicht mehr, wo er hin soll. Und das NAT Gateway hat natürlich auch keine Funktion, eine solche nicht vorhandene Information auszuwerten. Diese Geschichte ist halt einfach so derart wirksam, dass Computer, die hinter einem solchen NAT Gateway sind, per Definition erstmal überhaupt nicht adressierbar sind. Also ich kann denen keinen IP-Paket schicken. Nicht initiativ. Wenn ich das jetzt mal auf meine Telekommunikation umsetze und mal sehe, dass die ganzen dynamischen Adressen halt vergeben werden, dann ziehe ich quasi der ganzen Konstruktion das Fundament. Weil ja nur noch ganz wenige Rechner überhaupt adressierbar sind. Die Netzidentität ist eine Geschichte, die eigentlich relativ schnell erzählt ist. Es gibt sie nicht. Im IP-Header gibt es dafür einfach kein Feld. Insofern kann man dem Paket nicht ansehen, von wem es kommt und für wen es bestimmt ist. Geschweige denn, dass man es irgendwie beweisen könnte. Auf dem Endgerät ist keine Identität, da kann ich keine Adresse zuordnen, also ich kenne ja nichts. Im IP-Header ist kein Platz dafür und ich habe also im Endeffekt das Thema, dass ich als Absender mich nicht ausweisen kann, nicht authentisieren kann und als Empfänger kann ich mich nicht authentifizieren, da kann ich den Absender nicht authentifizieren. Deutsch ist toll. Wo ist sie denn hin, die letzte Identität? Die Netzidentität wird heute eigentlich immer Dienste bezogen von dem Dienstanbieter auf den Server ausgegeben. Das kennen wir als Registrierung. Die Netzidentität wird da auch gespeichert, ausschließlich da, außer man ist als App-Benutzer so klug und speichert sie halt eben in seiner Passwortliste. Und sie wird halt eben auch beim Dienstanbieter ausschließlich geprüft. Also hier ist eine komplette Zentralisierung auf den Dienstanbieter halt gegeben. Und ich habe halt hier ein Ergebnis, dass die Teilnehmer multiple Netzidentitäten haben müssen, also ganz viele Benutzernamen mit ganz vielen Kennwörtern, die in dem jeweiligen Dienst halt eben einzigartig sein müssen, was es schwer bedienbar macht und natürlich auch ein Sicherheitsproblem darstellt. Und was damit halt auch einhergeht, ist, dass die Teilnehmer halt ihre Verfügungsgewalt über ihre Netzidentitäten extrem eingeschränkt sind. Aber dennoch den größten Teil der Verantwortung dafür tragen. Also gerät es beim Netzbetreiber aus den Fugen mit der Netzidentität und geschieht ein Missbrauch, dann kann man es ja in aller Regel auch nicht nachweisen. Schnauze, Marvin. Das Domain-Name-System ist natürlich an der Stelle noch zu erwähnen. Das Domain-Name-System tut ja genau das. Es ordnet einer Netzidentität in Form des Domain-Namens eine IP-Adresse zu. Wir haben hier aber halt eben erstmal nur eine Gültigkeit für die statischen, fest vergebenen IP-Adressen, die wirklich großzügig geschätzt vielleicht 5% ausmachen. Genaue Zahlen sind da wirklich schwer zu finden. Wir haben eine Unsicherheit, wir haben nicht einfach nur eine Textdatei auf dem lokalen System. Wenn ich die verändere, dann kommt Deutsche Bank bei Google raus oder sonst wo, was immer ich da eintrage. Und wir haben ein zentralistisches und hierarchisch aufgebautes System, was zumindest bisher, da gibt es ja seit letztem Woche ein neues, unter US-amerikanischer Hoheit steht. Was die Zukunft da bringt, bleibt abzusehen. Wenn ich Netzidentität jetzt mal sehe, als tragenden Rohbau, dann bleibt hier fast nichts mehr über, weil der Teilnehmer eben keine Kontrolle hat. Integrität. Ist genauso schnell, ja genau, gucken wir, wie die alte Dame mit Hut. Integrität ist einfach nicht definiert als Internetstandard. Wir können sie vielleicht und anwendungsbezogen mit zusätzlichen Tools herstellen. Das ist aber wieder ein Thema, was hier im Raum vielleicht beherrscht wird, aber eben die alte Dame mit Hut, deshalb habe ich sie da, die kann es nicht. Es wird quasi ein Cocktailschirmchen in unser Dach. Ja, also Integrität ist quasi nur mit Aufwand herzustellen und deshalb fast nicht mehr da. Vertraulichkeit. Vertraulichkeit ist genauso wenig ein Standard wie Integrität. Wir können sie ebenfalls nur anwendungsbezogen mit zusätzlichen Tools herstellen. Und wir haben ein Problem, weil ich kann nämlich nicht mehr nach schädlichen Inhalten suchen, sobald ich verschlüssel. Also sorge ich für Vertraulichkeit, ist jede Suche nach Malware erstmal ausgeschlossen. Zumindest solange die Verschlüsselung geschlossen wird. Ja, und da wird auch unsere Dämmung dünn. Und wenn ich mir so ein Netzwerk eigentlich angucke, dann macht das nicht besonders viel Spaß. Jetzt ist ganz interessant, sogar unser BSI, was ja beim Innenministerium angeschlossen ist, hat halt in einer Schrift veröffentlicht, in seinen Anfängen, also in den Anfängen des Internet, konnten die angeschlossenen Teilnehmer einander im Wesentlichen vertrauen. Ziel der Entwicklung war ein ausfallsicheres Netz. Bei der Konzeption der Internetbasistechniken spielten andere Sicherheitsaspekte wie Vertraulichkeit und Integrität hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Bis heute beruht der Datenaustausch im Internet ganz wesentlich auf den Kommunikationsprotokollen und Diensten der Anfangszeit. Deren Sicherheitseigenschaften sind jedoch für die heutige Bedrohungslage nicht mehr ausreichend. Manchmal haben Sie recht. So, was machen wir denn dann? Wie viele Füße hat denn der Elefant? Was wir jetzt gebaut haben, und ist halt ein Thema, womit wir eigentlich im Internet einen Zustand erreichen wollen, wie er im Postnetz vorherrscht. Wenn ich da jetzt vorausschicken darf, auch aus dem Hause Microsoft kommt manchmal was Kluges. Ich habe es mal frei übersetzt mit: im Internet weiß man nicht, mit wem und mit was man sich gerade verbindet. Das begrenzt seine Anwendungsmöglichkeiten und setzt uns wachsenden Gefahren aus. Wenn wir nicht handeln, wird der rasant ansteigende Diebstahl und Betrug das öffentliche Vertrauen ins Internet massiv untergraben. Das ist Kim Cameron, der ist Chief Architect of Identity in the Connected Systems Division. Wenn mein Unternehmen so groß ist, vergebe ich auch solche Titel. Was wir tun, ist, wir stellen eine ja quasi Middleware bereit für authentische, vertrauliche und sichere Datenkommunikation über das Internet. Wir vergeben eine Netzidentität, beziehungsweise anders gesagt, der Benutzer vergibt sie sich selbst. Bei der Installation des Produktes generiert er sich ein eigenes X509-Zertifikat. Das macht ihn nicht vertrauenswürdig, aber das macht ihn wiedererkennbar. Und darum geht es hier im ersten Schritt. Integrität und Vertraulichkeit stellen wir her durch Manipulationssicherheit und Geschütztheit. Also konkret ist das ein Verschlüsselungsalgorithmus dazu, aber ich habe ja gleich noch einen Workshop, da dann mehr. Und die Übertragung geschieht auf direkten Wegen. Und die schlichte Tatsache, dass die Zwischenspeicherung auf dem Server wegfällt, ermöglicht halt, dass die Teilnehmer sich gegenseitig direkt authentifizieren. Sie wissen beide, dass sie es mit Richtigen zu tun haben. Und ich weiß halt einfach, dass meine Daten auch wirklich beim anderen angekommen sind. Also ich habe mal gelesen, E-Mails kommen, glaube ich, nur zu 80% etwa bei der anderen Seite überhaupt an. Ja? Unterwegs bleiben sie, weiß der Teufel, wo hängen. Oder werden manchmal auch gar nicht beim Server abgeholt. Also Zustellsicherheit ist schon auch ein Thema. Was ist ein ISQ? Auf einer Folie. Also ich nenne es eine Kommunikationsschicht für das Zusammenspiel von Endgeräten, NAT-Gateways und IP-Paketen über das Internet. Es bietet Anwendungsprogrammen einen Satz Funktionen zur freien und vertraulichen Kommunikation über das Internet. Also es ist eine Middleware und ein zusätzliches Plugin auf dem NAT-Gateway. Da ist was verrutscht. Es beinhaltet ein Topografiesystem, damit meine ich im Grunde einen Name-Service, der interne und externe IP-Adressen bereitstellen und ermitteln kann und zusätzlich über die Fähigkeiten des NAT-Gateways informiert. Das in Summe nenne ich Topografie. Er beinhaltet eine Rufsignalisierung für Identitäten und Anwendungen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich mit meinem Freund Peter Schach übers Internet spiele, dann kann ich halt auch sicher sagen, bei dem wird Schach wahrscheinlich gerade im Moment nicht laufen. Und insofern muss ich die Anwendung mit signalisieren, damit er eine Chance hat zu sagen, ach, der Jochen, der möchte mit mir Schach spielen, das möchte ich jetzt auch oder ich möchte es eben nicht. Also das ist damit abgedeckt. Und final ist der gehört dazu ein Verbindungsmanagement. Aus der Rufsignalisierung heraus entsteht ein Feature, das eine exklusive Kommunikationsroute zwischen den beiden Endgeräten über das gesamte Internet hergestellt wird. Was damit passiert, ist, dass wir aus einem zentralisierten Netz, wo der Server des Dienstanbieters eine zentrale Rolle spielt, was halt eben die, also meiner Ansicht wirklich die Ursache ist für diese ganzen Missbrauchsphänomene, Identitätsklau, Datenmissbrauch und ich weiß nicht heute was. Aus diesem Netz wird ein verteiltes Netz, wo die Kontrolle und die Verantwortung für die Kommunikation und die Datenhaltung bei Teilnehmern liegen. Das Ganze ist halt eben gekennzeichnet durch Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit. Mal ein kleiner Blick, ich habe mal Screenshots gemacht, um mal klar zu machen, wie ist das Look and Feel dieser Technik. Also es existiert im Moment als ein Windows-Installer, hier auf dem Desktop liegend. Und wenn ich den aufrufe, dann werde ich halt nach diesen persönlichen Daten gefragt. Das ist der Schritt. Aus diesen Daten wird dann halt eben ein lokales X509-Zertifikat erzeugt, was der Benutzer aber nicht zu sehen bekommt. Also er weiß nicht, dass er diese Sache in Händen hat, das macht es eben so leicht benutzbar. Installiert lebt das Produkt unten im Tray. Also eigentlich ist sogar dieses Icon schon die erste Anwendung, die darauf läuft, auf dieser Mittelwelle. Das ist erstmal alles, was man davon sieht. Und jetzt ist das erste Thema die Kontaktverwaltung. Öffnet man jetzt diese Kontaktverwaltung, dann ist die leer. Weil ich habe noch niemanden bestimmt, mit dem ich kommunizieren möchte. Also das ist quasi ein Double Opt-in-Verfahren, wenn Sie so wollen. Das ist so realisiert, dass man, geh weiter, über diesen Q-Code haben wir ihn genannt, das ist ein temporärer Code, besteht aus 4 alphanumerischen Blöcken zu 4 Zeichen, also 16 Zeichen. Gott, kann ich rechnen. Es ist eben so, dass einer diesen Kontakt sagt und der nächste gibt ihn ein. Wer was tut, ist egal. Da vertraue ich darauf, dass die Leute das miteinander einbinden können. Sofern die das eingeben, entscheidet beim anderen halt die Meldung, dass er von diesem als Kontakt hinzugefügt werden möchte. Ist klar, wenn ich dem Jochen Schumacher diesen Code sage und ein Peter Müller blitzt hier unten auf, dann läuft das falsch. Logisch. Wenn ich jetzt akzeptiere, habe ich im nächsten Schritt den Eintrag in meinem Adressbuch. Sofern ich hier ab 2 Kontakte, kann ich diese Kontakte miteinander bekannt machen. Das heißt, dann entfällt schon das Thema der Codeeingabe und ich habe hier halt einfach so ein Empfehl. Also ich kenne jemanden, den schätze ich für vertrauenswürdig ein, also sage ich, der andere, der dritte darf ihn kennenlernen, die sollen sich kennenlernen. Und die haben dann wieder ihrerseits die Möglichkeit, diese Kontakte anzunehmen oder abzunehmen. Was wir als erste Anwendung darauf gebaut haben, ist etwas, das nenne ich mal digitale Post. Wir haben hier halt einfach mal, ob es so in der Benutzeroberfläche oder weiß ich noch nicht, aber einen Briefkasten auf den Desktop gesetzt. Und was ich hier tun kann, ich nehme mir einfach eine Datei, ziehe die auf diesen Briefkasten und dann wird die quasi kuvertiert. Im nächsten Schritt wähle ich mir meinen Empfänger aus meinen bestehenden Kontakten und dann schönen guten Tag. Ach so, das ist jetzt schlecht, ich habe das letzte Mal nicht gestimmt. Ich vermute, er wird jetzt ein wenig brauchen. Also was damit passiert, vielleicht um es kurz zu Ende zu bringen an der Stelle, ich werfe es im Grunde einfach in den Briefkasten. Und unten drunter arbeitet letztendlich ein einfacher File-Transfer auf der Basis dieser eben beschriebenen Middleware. Und es wird direkt dem Empfänger auf den Rechner zugestellt. An beiden Enden gibt es dann eine Signatur mit den vorhandenen Zertifikaten, sodass der Empfänger sicher weiß, er hat die komplette Datei im Originalzustand bekommen. Und der Absender weiß halt genau, mein Empfänger hat sie auch wirklich zugestellt bekommen. Das ist natürlich komplett anders als bei einer E-Mail. Dann spare ich mir die 2 Schlussfolien vielleicht bis gleich noch eben auf. Bitte an der Stelle vielleicht schon mal umfragen.
Ja. An der Stelle sind die Dateien so selbst, was passiert, wenn der Empfänger gerade die Ausweis
ist? Also die kann man sie nicht zustellen. Das ist, schalten Sie Ihr Handy aus, ich kann sie nicht mehr anrufen. Achso. Die Frage war, was passiert, wenn der Empfänger gerade nicht online ist, also nicht im Netz. Und ja, wie gesagt, die Antwort ist, der ist halt nicht da, also kann ich ihm auch nicht schicken.
Kann ich mir den Code Ihrer Software angucken? Ist der frei?
Also was ist jetzt frei genau?
GPL oder irgendwas?
Ja, eben das mit dem irgendwas finde ich genau.
Na, GPL.
Also GPL ist es nicht.
Und kann ich ihn modifizieren? Kann ich ihn angucken? Kann ich ihn Freunden weitergeben?
Also ich beabsichtige, meine Familie damit zu ernähren. Ich habe jetzt 6 Jahre investiert. Ich werde diese Software sicherlich ab irgendeinem Punkt halt offenlegen. Die Kryptographie, die drin ist, ist auch offen. Das ist OpenSSL. Und das Verfahren ist auch, ich meine, wir machen ja gleich einen Technikworkshop. Da können wir sicherlich nochmal genau gucken, was das ist. Aber es sind Entscheidungen über die Lizenzen, die habe ich jetzt alle noch vorm Bauch. Da bin ich einfach die Phase der Entwicklung zu machen.
Die Topografie, wo wird die vorgehalten?
Die wird auf den NAT-Gateways vorgehalten, sofern sie eine statische Adresse haben. Das ist aber ein Thema, was wir gleich halt im Workshop genommen haben.
Weitere Fragen?
Ja, also man kann ja über ein ganz normales E-Mail-Programm auch über bestimmte Plugins, Authentizität und Verschlüsselung einschalten und kann auch eine Sendebestätigung verlangen. Wo ist jetzt in ein paar Sätzen nochmal der Unterschied, wenn ich das mache und Ihre Lösung?
Also eingangs sagte ich ja, dass im Internet wirklich alles, was ich übertrage, in IP-Pakete verpackt. Das heißt, auch eine E-Mail wird in IP-Pakete verpackt. Und die Übertragung dieses IP-Pakets mit der beinhalteten E-Mail läuft halt heute ja einfach über den Umweg. Also ich schicke sie eben erst an den Server, speichere sie dann dort zwischen, um sie vielleicht im dritten Schritt als Empfänger abzurufen. Der Unterschied ist jetzt der, dass ich die IP-Pakete auf direktem Wege zum Empfänger schicke. Und ob da jetzt eine E-Mail drin ist, ein Voice-over-IP-Telefonat, ein Spiel oder sonst was, ist eigentlich egal. Also wichtig ist eben deshalb auch diese Analogie zum Postnetz. Im Postnetz weiß ich ja auch nicht, ist da eine Rechnung drin, ein Liebesbrief oder ein Lieferschein. Das ist im Internet wirklich gleich. Ich habe hier noch 2 Folien verschoben. Wie sie heute ist, sorgt für eine Verschiebung der Informationshoheit vom Teilnehmer zum Dienstanbieter. Das ist etwas, wo ich jetzt persönlich aus meinem Erleben halt einfach sagen kann, es gibt durch die fortschreitende Digitalisierung beginnt und immer mit immer neuen Geschäftsmodellen auch untermauert, einen sozialen Druck, seine geteilte Information zu veröffentlichen. Das macht nicht nur Freude, das macht auch Ärger. Dieses Rüberschieben in diese Geschäftsmodelle bedeutet eben, dass diese Information eben auch den gesetzlich geschützten Raum verlässt und so mit eben zum Bestandteil dieser Geschäftsmodelle wird, also quasi zum Brennstoff für diese Geschäftsmodelle. Was ich mit dieser Technik halt erreichen möchte, ist, dass sich das Netz eben nicht mehr selber kannibalisiert dadurch, sondern ich möchte eigentlich Sonderbitte folgen. Also der Professor Meyer-Schönberger hat gesagt, auf Dreisat Neues war es zu hören, rechtlich gesehen haben wir Benutzer natürlich die Möglichkeit, Macht über unsere Informationen auszuüben. Praktisch besteht diese Macht aber kaum. In der Praxis fällt diese Macht den Verarbeitern zu, also den Behörden, den Unternehmen, den Organisationen. Das ist ein Problem, weil es die Betroffenen entmachtet und die Verarbeiter bemächtigt. Das ist eben genau das Thema, was durch Zwischenspeichern entsteht. Und ich glaube, dass diese direkte Übertragung eine Variante ist, dieses Problem zu lösen. Abschließend die Optimierung der Netzstruktur. Das, was ich hiermit halt vorhabe, ist, dass ich den Netzteilnehmern die Möglichkeit gebe, ihre Informationen privat miteinander zu teilen, ohne sie eben in die Hände Dritter zu geben. Man verknüpft quasi die beiden Privatsphären miteinander und erzeugt eben dadurch einen geschützten Kommunikationsraum. Und ich glaube, dass diese Technik auch dafür sorgen kann, dass eine zentrale Kontrolle durch ein Prinzip der gegenseitigen Verantwortlichkeit ersetzt werden kann, zumindest in beiden Teilen. Ja, und da waren eigentlich Marvin mal wieder dran.
Kann ja. Man sich also die Infrastruktur so vorstellen, dass die derzeit aktuellen sozialen Netzwerke sozusagen dediziert auf die verschiedenen Teilnehmer verteilt werden könnten, um halt ihrem eigenen Nutzer die Informationen einerseits auf seinem Rechner zu lassen und andererseits halt irgendwo selbst bestimmen zu können, wer Zugriff bekommt.
Richtig.
Okay.
Genau. Vielen Dank.
Hallo. Mir war noch nicht so ganz klar, wer jetzt nur mit dem Diensteanbieter gemeint worden ist. Also war das jetzt nur der Provider oder Diensteanbieter wie Mail-Anbieter oder sowas? Oder eben irgendwelche Dienste wie Twitter und so weiter?
Ja, zum Beispiel Twitter. Also Twitter betreibt halt wahrscheinlich mindestens einen Server.
Ja.
Und wenn Sie diese Server aus dem Spiel nehmen, dann funktioniert Twitter nicht mehr.
Ja, das ist klar, aber ist das dasselbe Problem auch nicht bei den Internetprovider? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen DSL-Anschluss habe,
ja,
dann hat der Provider ja eigentlich ja die komplette Macht über alles, was ich da mache. Per Design bekomme ich ja keinen Internetanschluss, sondern einen Zugang zu seinem Netz.
Genau. Ja, das ist aber auch genau das, was Sie kaufen. Sie kaufen Netzzugang.
Ja, genau.
Sie kaufen keinen Dienst. Den Dienst müssen Sie ja extra abschließen durch Registrierung meistens. Mhm. Oder kostenpflichtig oder wie auch immer das geschützt wird. Also selbst eine E-Mail ist ja so, dass Sie sich erst registrieren müssen, um diese E-Mail-Adresse zu erhalten. Und wenn Sie eine E-Mail-Adresse umziehen wollen zu einem anderen Provider, dann müssen Sie das tauschen, was hinter dem Ad steht. Und damit haben Sie eine neue E-Mail-Adresse.
Ja, aber jetzt wird ja bezüglich auf die Provider, jetzt wollte ich ja nur bei den Providern bleiben, das könnte man doch auch irgendwie ausführen, dass man sagt, Provider, Internetprovider haben sozusagen, ja, die können ja wenigstens sehen, dass ich mal eine Mail verschickt habe oder sowas. Und mit diesem Programm könnte man das ja so, dass man das alles verschlüsselt und dann ist ja nichts mehr zu sehen. Ja.
Also solange man sich hier in dieser Technologiewelt bewegt, gibt es kein einziges unverschlüsseltes Datenpaket.
Genau.
Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, möchte ich mich bedanken für den schönen Vortrag.
Okay,
dann später. Wie lösen Sie denn das Problem, dass die Clients ja momentan immer noch dynamisch Adressen bekommen und sich ja irgendwie finden müssen?
Das ist eine exzellente Frage. Um 16 Uhr mache ich dazu einen Workshop.
Ja, vielleicht können Sie trotzdem mal ganz kurz drauf eingehen.
Aber dann kommen Sie noch nicht.
Dankeschön. Gut, dann ist noch eine Frage.
Ich weiß nicht, ob das jetzt auch zu technisch wird, aber ist im System sowas vorgesehen wie mehrere Identitäten pro Person, also Identitätsmanagement? Mein Chef gegenüber möchte ich Max Mustermann sein, meiner Community gegenüber bin ich, was weiß ich, Sonnenblume 307, solche Geschichten, also mehrere Identitäten, die aber auf eine Person.
Ja. Also es ist nicht implementiert, um das vorweg zu sagen, aber ich habe dazu konkrete Ideen. Und zwar, also ich gehe mal in die Position zurück, ich schlüpfe aus dem Ei. Und in dem Moment behaupte ich, habe ich schon eine Identität. Diese Art Identität lege ich hier fest durch Selbsteingabe des Namens und Generieren dieses Zertifikates. So, jetzt ist der erste Weg, den man wenigstens in Deutschland macht, halt der zum Einwohnermeldeamt. Und was die da machen, ist nämlich eigentlich genau das Gleiche, was eine PKI tut, die stellen nämlich ein Zertifikat aus. Ja? Und jetzt komme ich in irgendwelche Transaktionszusammenhänge, ich möchte Schnaps kaufen am Kiosk und dann wird von mir der Ausweis verlangt, weil der Herr Kioskbesitzer mich noch nie gesehen hat und ich mich insofern nicht kenne, nicht einschätzen kann. Und wenn ich ihm den Ausweis zeige, dann benutze ich quasi die Reputation des Einwohnermeldeamtes, um nachzuweisen, dass ich dazu berechtigt bin. Und solche Transaktionszusammenhänge können wir hier perspektivisch darstellen, indem wir in der Rufsignalisierung die Verwendung weiterer Zertifikate avisieren. Also ich kann quasi damit sagen, ich schicke dir eine Datei nur dann, wenn du mir ein bestimmtes Zertifikat zeigst. So ist das gesagt.
Ja, dann möchte ich mir jetzt für den Vortrag bedanken. Verweise nochmal auf den Technik-Workshop um 16 Uhr. Wo ist denn genau? Also hier irgendwo im Gebäude.
Im kleinen Saal.
Kleiner Saal. Dann ist es bis hinten raus und die Treppe hoch für die ganzen technischen Spezifikationen.
Vielen Dank und ich freue mich, dass Sie gleich kommen.